Guten Tag. Ich freue mich ganz sehr, euch wiederzusehen. Manche kenne ich ja jetzt schon und soll euch ganz lieb grüßen aus meiner Heimatstadt Schneeberg mit einem, ja, Glück auf, ne? So sagt man das bei uns, aus der Bergmannsregion. Wer sich an mich erinnern kann, wo ich das letzte Mal hier gepredigt habe, der wird mich bestimmt Erinnerung behalten haben, dass es zu lang ging. Ich werde mich befleißigen, dieses Mal eher zu landen. Und da fangen wir auch schon an. Also, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Predigtthema soll sein, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Aus Jesaja 7, Vers 9. Nun, ich habe einen großen Enkelsohn, der heißt Jesaja. Und dann geht man beim Bibellesen ganz anders ran. Und ich freue mich außerordentlich, dass uns von Veit und Seraphin ein kleiner Nehemia geschenkt worden ist. Und ihr könnt mir glauben, wo ich früh um 5 das erfahren habe, das saß ich auf der Bettkante. Ich habe noch nie so zeitig Bibel gelesen, aber dann haben wir Nehemia gelesen. Und da ist schon was in der Pipeline. So es Gott schenkt, werde ich mal eine Predigt über Nehemia hier halten. Und glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Der Predigttext findet sich im Lukas 24, Vers 32. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Also ihr merkt, so ganz ohne Zweck haben wir das Geh Abraham, gehe nicht gesungen, auch auf dem Weg, im Glauben. Das soll alles da verbunden werden, das war die Einleitung. Brennende Herzen können viel bewegen. Wenn du was von was ergriffen bist, von was begeistert bist, dann kann das viel bewegen im Positiven als auch im Negativen. Für eine Brandentstehung ist ganz nüchtern betrachtet, sind 3 Dinge nötig. Das ist ein brennbares Material, das ist eine Zündquelle und das ist der Sauerstoff zum Oxidieren. Im übertragenen Sinne, was ist das brennbare Material in meinem Herzen? Was ist die Zündquelle? Wer zündet mich an? Was zündet mich an? Es gibt ein Lied aus meiner Sonntagsschulzeit. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt ihr das? Ja? Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dann pass auf, kleines Ohr, was du hörst und so weiter. Das Lied ist leider aus den Kirchenkreisen, wo ich herkomme, verworfen worden. Das geht nicht mehr, das macht Angst, es passt nicht mehr an die Zeit. Aber Gott kennt doch alle unsere Gedanken, unsere Gesinnung des Herzens, die Zahl der Haare auf unserem Haupt. Da weiß doch sowieso Bescheid. Aber genau hier liegt ja das Problem. Nicht, dass er Bescheid weiß, sondern mit dem Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Augen und Ohren sind ja die Tore hin zu unserem Hirn, hin zu unserem Herzen. Über diese Tore gelangt Brennstoff in uns hinein. Alles beginnt mit einem Gedanken. Und Gedanken sind eben nicht frei, wie es im Lied heißt. Ein Seelsorger hat mal zu mir gesagt, Gedanken sind wie Vögel. Du kannst nicht verhindern, dass sie über deinen Kopf hinwegfliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie ihr Nest nicht auf deinem Kopf bauen. Dass unser Herz für Gott brennt, gefällt dem Widersacher gar nicht. Der hat gleich mehrere Feuerlöscher zur Hand, um die seltsame Erwärmung des Herzens, so hat John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche, seine Bekehrung beschrieben, als das Feuer des Heiligen Geistes in ihm begonnen hat zu brennen. Wenn du für Gott brennst, das ist Bekehrung. Das Schlimme ist, die gefährlichsten Feuerlöscher sind made in Kirche. Folgende Modelle gibt es da. 3 Stück. Die Liberalisierung, die historisch-kritische Bibelbetrachtung und die Anzweiflung des Zusammenhangs zwischen Alten und Neuen Testament. Kommen wir zum ersten. Liberalisierung, das kannst du alles nicht so genau nehmen. Gott und Allah ist doch gleich. Das wird tatsächlich in Kirchenkreisen so publiziert. Da habe ich vor Jahren schon einen Brief an den Bischof der evangelischen Nordkirche geschrieben. Ich habe viel Zeit investiert. Es kam leider keine Antwort, war auch nicht unbedingt zu erwarten. Da wurde nämlich so ein Verfechter von so einem Feuerlöscher, da hat ihn richtig aufgedreht. Der Isaak, der Sohn von Sarah, ist der Zweig der Juden, des Christentums. Ismael, der Sohn zwischen Abraham und Hagar, ist der Zweig der Moslems, des Islam. Die Bibel ist Christus-zentriert. Der Koran lehnt Jesus als Sohn Gottes ab. Das ist nicht gleich. Das ist ungleich. Historisch-kritische Bibelbetrachtung. Wunder gibt es nicht. Alles das, was wissenschaftlich nicht erklärbar ist, wird glattweg weggeschoben. Aber wenn alles nicht Erklärbare aus der Bibel gestrichen wird, dann bleibt von so viel nur noch fingerdick übrig. Aber das ist doch kein Fundament, das trägt doch nicht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Es wird leider an den theologischen Hochschulen so gelehrt, vielleicht nicht an allen, Gott sei Dank, aber ich mache es an einem Beispiel. Studenten, die es ein bisschen ernster mit Gott nehmen und mit der Heiligen Schrift, waren auf dem Campus draußen und haben Lobpreis gemacht und haben Gott gelobt und Lieder gesungen. Da kam der Rektor der Hochschule und hat gesagt, das sagt mal, ihr habt so gute Laune, was ist denn der Grund? Und dann sagen die, stellen Sie sich nur mal vor, Mose hat mit dem Stab das Meer geteilt, das Volk Israel ist da durchgelaufen, trockenen Fußes und die ganze ägyptische Armee kam nicht hinterher. Sagt er, Leute, macht mal langsam. Das ist alles nicht so gewesen, wie es drinnen steht. Das war da dort ganz, ganz flaches Wasser. Dann hat er die richtig geditscht. Und dann ist er weggegangen. Viertelstunde später wieder. Ein Hallo dort, ein Lobpreis, ein Lob Gottes. Geht er wieder hin, sagt er mal, was ist denn los mit euch? Er sagt, ist ein Wunder geschehen. Sagt er, was denn schon wieder? Ja, wenn das Meer nicht so tief war, stellen Sie sich mal vor, Gott hat eine ganze ägyptische Armee in kniehohem Wasser ersaufen lassen. Also ihr wisst, wie ich das meine, ja? Solche Dinge, wenn ich die ganze Bibel zerpflücken will, das trägt nicht. Ja, da kannst du keinen Glauben drauf aufbauen. Und dann das Dritte, die Anzweiflung vom Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament. Jesus im Alten Testament geht gar nicht, Fragezeichen. Wenn wir die Bibel betrachten, oder diejenigen, die das so kritisch sehen, die sehen die Bibel bestenfalls als historisches Buch, aber doch nicht als das Wort Gottes. Wir erleben zurzeit eine galoppierende Verweltlichung der Kirche, wo mit genannten Feuerlöschern viel Schaden angerichtet wird. Natürlich gibt es noch viele andere Störsender, Feuerlöscher, beziehungsweise wird ungutes Brennmaterial in uns hineingelegt, was dann Feuer in uns ergibt oder ergeben kann, wo wir uns Elende verbrennen können. Die Angebote dafür sind schier endlos. Die Schlager berichten allzu oft davon, um nur vom Ehebruch zu reden. Kommen wir zum Predigttext zurück. Was war der Auslöser des Herzensbrandes bei den Männern im Predigttext hier vorne? Die Schriftauslegung war der Grund, die Predigt. Im Römer 10, Vers 17 steht dazu, also ist der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Oder im Timotheus 2, 3, Vers 16. Alle Schrift von Gott eingegeben, das will ich betont haben, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wollen wir uns mit hineinnehmen lassen in die Situation der zwei Männer aus unserem Predigttext. Was war passiert? Jesus wurde gekreuzigt, in ein Grab gelegt und am dritten Tag war das Grab leer. Die Männer waren enttäuscht und mutlos. Im Lukas 24, 21 steht eben auch in dem Zusammenhang: Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. So sprachen sie zu Jesus, wo sie sich mit ihm unterhalten haben, ohne zu wissen, dass es der Herr ist. Spätestens jetzt wisst ihr, wer hier gemeint ist. Nee, viel zu weit. Das, danke. Spätestens jetzt wisst ihr, wer gemeint ist. Die Emmaus-Jünger. Jesus hat die Erwartungen der Männer wohl nicht erfüllt. Die haben Frust geschoben. Die Berichte von Frauen, die sprachen von Engelerscheinungen und von Auferstehung von Jesus, die wären dort gewesen, aber konnten mit der Situation momentan nichts anfangen. Das können wir in Lukas nachlesen. Sie haben das also noch nicht erkannt, was da eigentlich passiert ist. Und Jesus antwortet zu den Emmaus-Jüngern im Vers 25. Ihr Unverständigen und im Herzen träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seiner Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Jetzt wird's klasse. Hier sagt Jesus selbst, dass er schon bei Mose und bei den Propheten erwähnt ist. Das sehen wir uns Beispiele an. Das erste. Mose, ihr kennt alle die Geschichte der ehernen Schlange. Das ist ein Hinweis, dort geht es nicht bloß um die Schlange, sondern es ist ein Hinweis auf die Kreuzigung, auf die Erhöhung am Kreuz von Jesus. Zweite Beispiel. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Das Foto gibt es vielleicht noch nicht ganz her, aber ihr könnt bestimmt ahnen, dass so ein Taucher und so einem großen Wallfisch nicht so das Problem ist. Ne? Da verschwindet er drin. Das sind Beispiele für Typologie. Wo ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, was wollen Sie denn jetzt von dir, wo ich hier zum Bollwerk war. Aber Typologie, was sagt man, das ist typisch, ein typisches Beispiel für das, was noch kommt in Jesus Christus. Nämlich 3 Tage im Walfisch, der Jona, und Christus nach dem 3. Tag aus dem Grab raus, auferstanden. Ganz typische Beispiele für Typologie. Und im Jesaja 7, Vers 14, da komme ich dann nochmal drauf, ich erwähne es jetzt bloß schon. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Auch Altes Testament, was ganz spezifisch auf Jesus hinweist. Oder noch ein Beispiel, Psalm 22, auch genannt der Leidenspsalm, die Verse 18 und 19. Alle meine Gebeine kann ich zählen, sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Ja, liebe Geschwister, an der Stelle frage ich mich, wie können Bibelkritiker überhaupt behaupten, dass Jesus im Alten Testament nicht vorkommt? Ja, Jesus ist doch das fleischgewordene Wort Gottes selbst. Folie bitte. Ich habe euch dazu zur Bekräftigung dessen das Wort aus Johannes 1, 1 bis 43 mitgebracht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das bedeutet, Gott und das Wort sind eins und doch zwei, Vater und Sohn. Gott ist Architekt, Jesus ist der Baumeister. Er hat die Baupläne quasi in die Tat umgesetzt. Das können wir daraus lesen. Und dann will ich noch eine Anspielung machen auf die Trinität. Bitte ein Bild. Im Anfang schuf Gott die Himmel, komme ich noch drauf, und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Mit diesem Vers haben wir die Trinität komplett. Deshalb werden Christen von Muslimen auch Polyisten genannt. Polyisten sind wir in den Augen der Moslems. Ja, Trinität ist nicht einfach zu begreifen, da ist Glaube gefragt. Ein weiteres Beispiel für die Worte im Johannes 1, Vers 1 bis 3 finden wir unmittelbar nach unserem Predigtext im Lukas 24. Ich lese euch vor. Und sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren versammelt, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Während sie aber dies redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Trat er selbst in ihre Mitte. Das ist das Zeugnis von der Schöpferkraft Gottes. Die Jünger waren ängstlich und haben sich im Haus eingeschlossen. Fensterläden zu, Türe zu, vom Hof, alles zugerammelt. Die hatten Angst. Die haben sich also eingeschlossen. Und jeder, der von euch schon mal unfreiwillig vor einer verschlossenen Tür stand, kennt wohl das Gefühl einer gewissen Ohnmacht. Also ohne Macht, die Türe öffnen zu können, davor stehen zu müssen. Also ich kenne sowas, das ist nicht schön. Nun, in Johannes 1 haben wir gelesen, dass durch Jesus alles gemacht ist, also auch das Holz der Türe. Holz besteht grob gesagt aus 50% Kohlenstoff, 43% Sauerstoff und 6,4% Wasserstoff. Ein Blick in die Physik soll uns zum besseren Verständnis helfen. Ich habe euch mal ein Kohlenstoffatom mitgebracht. Es geht ein Schmunzeln über die Jugend. Für euch ist es auch mehr oder weniger gemacht, für die anderen ist es zur Wiederholung. Ihr steht noch voll im Stoff. Wir sehen hier den Atomaufbau eines Kohlenstoffatomes. Da haben wir innen drinnen den Atomkern. Dann haben wir die Elektronenhülle und dort drin kreisen 1, 2, 3, 4, 6 Elektronen. Die bewegen sich dort unverschämt schnell auf Kreisbahnen um den Atomkern herum. Damit wir auch ein bisschen was zum Anfassen haben, zum Greifen haben, habe ich euch mal das Größenverhältnis mitgebracht, wie man sich sowas vorstellen muss. Das ist so, als wenn du ein Streichholz nimmst und das neben den Eiffelturm stellst. Ne? Trifft sich gut, Olympiade war gerade. Jeder hat den Eiffelturm gesehen. Und dahin aufrecht ein Streichholz. Der Durchmesser des Streichholzes ist der Durchmesser des Atomkernes. Nicht der Durchmesser, die Höhe des Streichholzes ist der Durchmesser des Atomkerns. Und die Höhe des Eiffelturms ist der Durchmesser der Atomhülle. Und ihr könnt euch vorstellen, bei solchen Platzverhältnissen, da ist unverschämt viel Platz dazwischen. Die Elektronen sind auf den Kreisbahnen und rotieren ganz, ganz schnell. Ich habe euch hier mal was mitgebracht. Jeder hat ja irgendwie einen Klatsch, ne? Und ich habe so einen Klatsch, ich interessiere mich für Technik. Und wenn es Flugtechnik ist, sage ich nicht nein. Und da habe ich hier mal euch so einen Hubschrauber mitgebracht. Kennt jeder von euch? Das ist genau das Modell der EC-135. Das ist der Rettungshubschrauber in Gelb. Ja? Und wenn der hier so ein Rotorblatt hat, das hier oben ist das Rotorblatt, und wenn das steht, dann kannst du hier mühelos da durchgreifen und kannst hier mühelos, also du hast Platz ohne Ende. Ja? Und so müsst ihr euch das vorstellen, in dem Atom, da ist Platz ohne Ende. Aber die Elektronen, die da drin sind, wenn die rotieren, dann geben die der ganzen Sache eine Stabilität und eine gewisse Undurchlässigkeit. So wie du mit dem Finger hier mühelos durchkommst, probier das mal bei voller Rotation. Das wird nichts. Und so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Also bei Stillstand ist ein Hindurchkommen unproblematisch, aber bei voller Rotation eher nicht. Jesus hat die Naturgesetze in die ganze Schöpfung gelegt. Da hat die Elektronen dort angeschubst, dass das eben so schnell dreht. Und die ganzen physikalisch-chemischen Zusammenhänge, alles aus Gottes Hand. Er hat die Naturgesetze geschaffen, in die ganze Schöpfung gelegt und er ist Herr darüber. Und wenn er sagt zu den Elektronen, halt, dann ist halt. Das heißt, anders gesagt, für Jesus ist ein Hindurchkommen durch so eine olle Holztüre kein Problem. Genauso wenig ist es kein Problem durch Kerkermauern, Paulus und Silas, ne? Zum Beispiel. Oder wie der Paulus vom Engel rausgeholt worden ist. Die Türen sind einfach aufgegangen. Das sind so Geschichten, wo man dann sagt, kann man nicht erklären, geht nicht, rausruppen aus der Bibel. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Solche Wunder. Gott kann, weil er hat es selber gemacht. Noch was, Jesus kann jederzeit an jedem Ort bei seinen Christen sein. Kennt jemand von euch den Professor Dr. Werner Gitt? Schon mal gehört? Das ist ein ganz frommer Mann, ein tiefgläubiger, christusgläubiger Mann und der ist Professor für Informatik. Ich kann gerade so PC schreiben. Aber da hat es da drauf, ne? Und da beschäftigt sich viel mit Wissenschaft und da hat auch am wissenschaftlichen Institut gearbeitet. Jetzt ist er Rentner. Und er hat Folgendes gesagt. Im Computer kann man das simulieren. Wir haben eine dreidimensional sind wir unterwegs. Wir haben eine Länge, wir haben eine Breite und wir haben eine Höhe. Und in diesen Dimensionen können wir sehen, können wir uns bewegen. Aber es gibt noch mehrere Dimensionen. Habt ihr vor uns drauf gehört, wo ich gesagt habe, er schuf die Himmel, nicht den Himmel, die Himmel. Der Juri Gagarin ist oben um den Weltall, einmal um die Erde gekreist, kam zurück, hat gesagt, es gibt keinen Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, das Ding hinkt, weil Gott ist in einer ganz anderen Dimension. Und der Professor Dr. Werner Gitt hat es wunderbar dargestellt, dass von einer anderen Dimension heraus, wir können nicht dort reingucken, aber Gott befindet sich in einer anderen Dimension und ist dadurch jederzeit in der Lage, jederzeit an jedem Ort präsent zu sein. Das Bild Glaube gefragt. Jesus hat also Raum und Zeit geschaffen, ist aber selbst nicht dran gebunden. Das ist das Fantastische. Ich wünsche dir, dass du Jesus in deinem Leben genauso, dass Jesus in deinem Leben genauso ist, wie er inmitten des Hauses der Jünger einfach reingekommen ist. Ich wünsche dir, dass es Jesus ist, der ein Feuer in dir anzündet und dass du brennst für Christus. Ich wünsche dir eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus, die lebendig ist, die dich hoffen lässt, die dir die Gewissheit schenkt, ein Kind Gottes zu sein. Das kommt für uns in so einem Lied. Ich glaube, kurz vorm Lobpreis war das, da war so eine Zeile, dass du ein Erbe Gottes bist, dass du Kind Gottes bist. Genau das ist es. Wisst ihr, einer, der Gott nicht vertraut hat, das war Ahas. Ahas war ein König in der Zeit 735 bis 715 vor Christus, aber König von Juda. Er lebte zu der Zeit des Propheten Jesaja. Gott hat König Ahas durch Jesaja Trost und Zuversicht in eine ganz schwierige Situation hineinsprechen lassen. Da war ein Bedrängnis, da haben sich feindliche Heere aufgebaut und wollten dem Ahas nichts Gutes. Und Gott schickt den Jesaja hin und sagt, mach dieses und jenes und du wirst wohlbehalten sein, dir wird nichts passieren. Und das war dem König Ahas zu wenig. Da hat sich schon heimlich Also in seinem Herzen hat er sich schon den Verbündeten rausgesucht, dass er, oh Mensch, mit dem macht, dann kann mir nichts passieren. Nur hat Gott den Jesaja geschickt, da hat was ganz anderes gesagt. Ahas wollte nicht glauben. Er hatte keinen Glauben mehr an Gott. Und darauf die Antwort Gottes durch Jesaja: Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Gott hat ihm sogar ein Angebot gemacht, ein Zeichen von Gott fordern zu dürfen, sei es auf der Erde oder im Himmel. Gott hat gesagt, du kannst dir sonst was raussuchen, als Zeichen dessen, dass ich über Jesaja die Wahrheit sage. Und Ahas sagt, nö, lass mal, und ach, wer bin ich denn, dass ich das Angebot annehme? Da hat er einen auf ganz bescheiden gemacht, der nichts gegen Bescheidenheit, das ist eine Tugend, aber in seinem Herzen. Und Gott sieht, wir sehen das vor Augen, aber Gott sieht das Herz an. Und da hat in seinem Herzen schon mit Gott abgeschlossen, hat gesagt, nee, Gott kann ich nicht gebrauchen, das mache ich selber. Und dann ist es genauso eingetreten, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Ahas hat abgelehnt und unmittelbar danach hat Gott durch Jesaja ein ganz, ganz bekanntes Wort dem Ahas sagen lassen. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Er hat es ja abgelehnt, das Zeichen. Gott wird euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Das ist genau das, wo ich dann am Anfang schon mal sowas erwähnt habe, dass Jesus im Alten Testament vorkommt. Das ist genau so eine ganz wichtige Stelle. Und das ist in dem Zusammenhang, was ich euch gerade gesagt habe. Das Zeugnis von Jesus im Alten Testament, das habe ich bereits am Anfang erwähnt. Mit der Geburt Christi beginnt eine neue Zeitrechnung und das Neue Testament. Die Bibel in sich widerspricht sich nicht. Sie legt sich sogar selber aus. Das sind so Beispiele dafür. Und hier schließt sich der Kreis. Unsere Predigt hat angefangen mit einem Zeitzeugen Jesu. Die echten Glauben finden durften, die für Jesus brennen, unsere Emmausjünger, ne? Mit Jan Hus haben sie es im wahrsten Sinne des Wortes so gemacht. Der Jan Hus, kennt ihr alle, ein brennender Zeuge Jesu, bis er tatsächlich verbrannt wurde. Der hat eben diesen unerschütterlichen Glauben gehabt, der über den irdischen Tod hinausträgt. Und Jan Hus war nicht der Einzige. Ich nenne bloß mal ein paar Namen. Luther, Bonhoeffer, aus unserer heutigen Zeit, Theo Lehmann. Da hat man gesagt, wir brauchen einen KZ-fähigen Glauben. Ihr Alten, ihr wisst noch, was das heißt. Lutz Schäufler, der das Wort Gottes unverfälscht weitergibt. Olaf Latzel, der das Wort unverfälscht weitergibt. Alle die werden angefeindet. Und alle die haben sich gegen die Feuerlöscherkirche gestellt. Wenn wir in die Welt schauen, können wir feststellen, dass die Christen tatsächlich die weltweit am meisten Verfolgten sind. Hier bei uns ist noch eine kleine Insel. Aber Obendorst, habt ihr auch schon mal Obendorst da gehabt? Jo, ne? Oder Kompelt. Obendorst berichtet regelmäßig darüber, wie es Christen weltweit geht, nur weil sie Christen sind. Die haben nichts verbrochen. Hört mal genau hin, wenn die erzählen. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar wir sein können, dass wir uns hier im Frieden noch versammeln dürfen. Wie lange das noch geht, keiner weiß es. Aber die Zeichen sind auf, ja, wie soll ich sagen, ernstes Thema. Die politische und die kulturelle Entwicklung in unserer Gesellschaft ist gegen Gott. Kleines Beispiel, Gendern, absolut gegen Gott. Dreckt Gott los, macht Familien kaputt und wird hofiert ohne Ende. Ist schon richtige Ideologie. Oder Hamburg, habt ihr es mitbekommen, dass die Muslime auf die Straße gehen und das Kalifat fordern. Das machen die nicht so im Spaß. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Geschwister, da braucht es festen Glauben an Jesus und seiner Verheißung. Dass wir das festhalten im Glauben in unserem Herzen, was wir für einen Schatz haben, der uns hier gegeben ist in der Heiligen Schrift. Fassen wir zusammen. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Ohne Wort Gottes keine Predigt. So haben wir es schon gelesen. Ohne Predigt aber kein Glaube. Ohne Glaube an Jesus, das Wort Gottes, kein Brand im Herzen. Ohne Glaube an Jesus, das Wort Gottes, keine Verbindung zu Gott, zu Jesus. Ohne Glaube an Jesus, das Wort Gottes, keine Vergebung, keine Rettung. Ohne Glaube an Jesus, das Wort Gottes, keine Hoffnung, keine Perspektive, kein Trost. Ohne Glaube an Jesus, das Wort Gottes, keine Ewigkeit bei Gott. Ich will abschließen mit dem Wort in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Amen.